Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Inzwischen sind wir im 15. Kapitel des Johannesevangeliums angekommen. Damit haben wir ungefähr die Mitte der sogenannten Abschiedsrede erreicht, die Jesus an seinem letzten gemeinsamen Abend mit seinen Jüngern an sie richtet. Wie Sie sicher schon gemerkt haben, handelt es sich nicht um eine Rede, die vom ersten bis zum letzten Satz an einem Stück vorgetragen wird, sondern sie ist gewissermaßen eingebettet in das, was an diesem Abend geschieht. Den Anfang macht offenbar die Fußwaschung, mit der Jesus seine Jünger überrascht. Er, der Sohn Gottes, der Messias Israels, wäscht seinen Jüngern die Füße. Und als Simon Petrus damit nicht einverstanden ist, sagt Jesus, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.« Dieser kurze Wortwechsel in Kapitel 13 bildet den Anfang der Abschiedsrede. Im weiteren Verlauf stellen einige Jünger Rückfragen und sprechen ihre persönlichen Zweifel an. In Kapitel 15 geht es um den Weinstock und die Reben. Als Jesus diesen Teil seiner Abschiedsrede hält, hat er mit seinen Jüngern möglicherweise schon den Raum verlassen, in dem er mit ihnen das Passahmahl eingenommen und es auf seinen Tod hin gedeutet hat. Vielleicht durchquert er mit ihnen in diesem Moment einen Weinberg und fängt deshalb an, sich selbst mit einem Weinstock und seine Jünger mit den Reben zu vergleichen. Möglicherweise kommt er mit ihnen aber auch am Tempel vorbei, in dessen prachtvolle Tore ein goldener Weinstock eingearbeitet ist, als Symbol für das Volk Israel. Im Mittelpunkt der letzten Sendung standen aus dem 15. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 1 bis 3, wobei ich auch schon einige weitere Verse aus diesem Kapitel zitiert habe. Jetzt geht es gleich schön der Reihenfolge nach weiter. Nur zu Vers 4 werde ich ein paar andere Verse aus diesem Kapitel schon mal vorweg zu Rate ziehen. Jesus als Provokateur zu bezeichnen, wäre wohl übertrieben. Aber Jesus vertrat auch dann mutig seinen Standpunkt, wenn andere sich dadurch provoziert fühlten. Bekanntestes Beispiel dafür sind die häufigen Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern des jüdischen Volkes. Sie empfanden es als Gotteslästerung, wenn Jesus behauptete, der Sohn des lebendigen Gottes zu sein. Theoretisch hätte Jesus diesen Konflikt entschärfen können, wenn er auf Formulierungen ausgewichen wäre, die weniger eindeutig sind. Er hätte zum Beispiel sagen können, ich fühle mich mit Gott eng verbunden. Aber nein, er spitzte seine Aussagen sogar noch zu, indem er zum Beispiel sagte, ich und der Vater sind eins. Anderes Beispiel, seine Krankenheilungen am Sabbat. Für Jesus war es eine Selbstverständlichkeit, Menschen in Not auch am Sabbat zu helfen, obwohl dadurch angeblich die vorgeschriebene Sabbatruhe gebrochen wurde. Es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, die betreffenden Menschen auf den nächsten Tag zu vertrösten. Aber Jesus stand zu seiner Meinung, auch wenn sich die Pharisäer und Schriftgelehrten dadurch provoziert fühlten. Selbst seinen Jüngern mutet Jesus durch manche Worte und Taten einiges zu. Die Fußwaschung in Kapitel 13 ist dafür ein gutes Beispiel. Als er sich ein Tuch um die Hüfte bindet und damit beginnt, seinen Jüngern die Füße zu waschen, fühlen die sich peinlich berührt. Jedenfalls Simon Petrus bringt das zum Ausdruck. Doch Jesus beharrt darauf. Warum? Weil er seine Jünger zum Umdenken bewegen will. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, sagt Jesus, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ihm geht es darum, dass sich die Jünger gegenseitig helfen und dienen, auch nach seinem Tod. Ebenso wollte Jesus die religiösen Führer des Volkes zum Umdenken bewegen. Statt die Herzen der Menschen mit allerlei Vorschriften zu belasten, sollten sie ihnen Gott als einen treusorgenden Vater näher bringen, der sich selbstverständlich auch am arbeitsfreien Sabbat um die Menschen kümmert. Auch das 15. Kapitel des Johannesevangeliums enthält eine Botschaft, die man durchaus als Provokation empfinden kann. Hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten etwas davon mitbekommen, so hätten sie vermutlich vor Wut geschäumt. Denn Jesus vergleicht sich selbst mit einem Weinstock und seine Jünger mit dessen Reben. Diese Reben können nur dann Frucht bringen, wenn sie mit dem Weinstock verbunden sind. Anstößig ist dieser Vergleich, weil der Weinstock normalerweise ein Bild für das Volk Israel ist. In der vorigen Sendung habe ich einige Verse aus dem Alten Testament zitiert, die das belegen. Nun kommt Jesus also daher und sagt, dass er der Weinstock sei. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der wahre Weinstock. Damit will er offenbar zum Ausdruck bringen, nicht auf die Zugehörigkeit zum Volk Israel kommt es an, auch nicht auf das Einhalten religiöser Vorschriften, sondern allein auf die enge Verbindung zu ihm. Und so heißt es in Vers 4 unseres Bibeltextes, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. In Jesus bleiben. Dazu fällt mir eine Begebenheit ein, die über den englischen Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon erzählt wird. Als er irgendwann mal auf der Straße unterwegs war, ist er plötzlich stehen geblieben, hat seinen Hut abgenommen und zu Gott gebetet. Einer seiner Diakone bekam das mit und fragte ihn, warum er dies tue. Immerhin lenkt man die Blicke anderer Leute auf sich, wenn man sich so verhält. Und beten kann man schließlich auch zu Hause. Doch Spurgeon sagte, dass zwischen ihm und Gott gerade eine Wolke gestanden habe. Damit meinte er einen sündigen Gedanken, den er schnell aus dem Weg räumen wollte. Und zwar, indem er ihn vor Gott bekannte und um Vergebung bat. Nun will ich Sie nicht dazu animieren, es Spurgeon gleich zu tun und womöglich bei der nächsten Fahrt auf der Autobahn plötzlich auf die Bremse zu drücken. Aber offenbar hatte er, Spurgeon, ein sehr feines Gespür dafür, was es heißt, in Jesus zu bleiben. Jesus wünscht sich eine ständige Gemeinschaft mit uns. Und wenn eine Sünde diese Gemeinschaft trüben will oder sie sogar gefährdet, dann sollte schleunigst gehandelt werden. Gemeinschaft haben mit Jesus. Was heißt das eigentlich genau? Wenn ich mit Freunden und Verwandten Gemeinschaft pflege, kann das mitunter heißen, dass wir einfach gemütlich bei Kaffee und Kuchen beieinander sitzen. Gemeinschaft haben mit Jesus, also in ihm zu bleiben, bedeutet jedoch mehr. In Vers 10 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Und noch deutlicher wird Jesus in Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ich diese Sätze höre, muss ich erst einmal tief durchatmen. Denn ich selbst gebe anderen Leuten gern zu verstehen, dass ich Jesus zum Freund habe. Ebenso gut könnte ich aber auch behaupten, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Freund zu haben. Was ich empfinde und wovon ich überzeugt bin, das ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Sondern in beiden Fällen kommt es darauf an, dass die höher gestellte Person die Freundschaft mit mir bestätigt. Vom amerikanischen Präsidenten habe ich bis zum heutigen Tag noch nichts in dieser Richtung gehört. Nun ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Jesus dagegen will mich und Sie definitiv zum Freund haben. Aber er erwartet von uns, Vers 14, dass wir tun, was er gebietet. Denn das entspricht auch dem Willen seines himmlischen Vaters. Auf den Gehorsam kommt es an, wenn wir in Jesus bleiben wollen. Dazu möchte ich außer der Reihe auch noch Vers 9 zitieren. Jesus sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Noch einmal ein tiefes Durchatmen von meiner Seite. Denn die Erwartung Jesu, dass wir tun, was er gebietet, ist von Liebe getragen. Der Gehorsam Jesus gegenüber soll keine lästige Pflicht und keine schwere Last sein, sondern wird die enge Beziehung zu ihm stärken und uns ganz persönlich auch nützen. In meinem Garten habe ich einige Obstbäume stehen, die in dieser Hinsicht von Natur aus alles ganz richtig machen. Niemals musste ich nachts aufstehen, um zu kontrollieren, ob die Äste sich heimlich auf und davon gemacht haben. Und selbst wenn ich nach einigen Tagen überraschend früh von einer Dienstreise nach Hause zurückkam, hingen die unreifen Früchte brav an den Zweigen und gaben ihr Bestes, süß und wohlschmeckend zu werden. Was bei den Bäumen in meinem Garten wunderbar funktioniert, ist bei manchen Christen jedoch keine Selbstverständlichkeit. 5 Tage die Woche leben sie nur für ihren Beruf und ihre Familie. Am Samstag leben sie kurz auf und genießen, sofern sie nicht arbeiten müssen, ihre Freizeit. Und am Sonntag fällt ihnen plötzlich ein, dass sie wenigstens einmal in der Woche auch Gott die Ehre geben sollten und gehen deshalb in den Gottesdienst. Ich gebe gern zu, dass sich das nach einem altbackenen Klischee anhört. Aber ich selbst habe jahrelang nach diesem Muster gelebt. Es hat lange gedauert, bis ich endlich kapiert habe, dass es besser ist, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Er ist bei mir, wenn ich morgens aufwache und mir den Schlaf aus den Augen reibe. Er ist bei mir im Straßenverkehr und wenn ich am Schreibtisch im Büro sitze. Ebenso, wenn es dicke Luft gibt in der Familie oder wir gemeinsam die Freizeit verbringen. Und natürlich auch am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Und das gilt in wirklich allen Lebenssituationen. Ich kehre jetzt zurück zu Vers 5 in unserem Bibeltext und werde mich bei den restlichen Versen nun wieder an die vorgegebene Reihenfolge halten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ungefähr 2/3 dieses Verses klingen wie eine Zusammenfassung des bereits Gesagten. Wirklich neu ist dagegen die Aussage, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh doch, wird sich manch einer denken, der mit dem Glauben nichts am Hut hat. Ohne Jesus und ohne Gott lässt sich allerhand bewerkstelligen. Richtig, doch worauf es ankommt, nämlich im geistlichen Sinne Frucht zu bringen, das wird ohne die enge Verbindung zu Jesus nicht gelingen. Im gerade vorgelesenen Vers ist übrigens von viel Frucht die Rede. Wenn man den gesamten Bibeltext aufmerksam durchliest, dann stellt man fest, dass das Fruchtbringen gewissermaßen in 3 Ergiebigkeitsklassen eingeteilt ist. Im deutschen Bibeltext behilft man sich damit, dass erstens von Frucht, zweitens von mehr Frucht und drittens von viel Frucht die Rede ist. Jesus möchte, Vers 5, dass wir möglichst viel Frucht bringen. Ich fühle mich an dieser Stelle an das Gleichnis vom Sämann erinnert, der über ein Stück Land ging und Samenkörner ausstreute. Ein Teil des Samens fiel auf fruchtbaren Boden und brachte Frucht, und zwar 30-fach, 60-fach oder sogar 100-fach. Ich denke, 30-fach entspricht in unserem Bibeltext Frucht bringen, 60-fach mehr Frucht bringen und 100-fach viel Frucht bringen. Vers 6. Jesus sagt, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen werden wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Auf diesen Vers bin ich schon in der letzten Sendung eingegangen und habe vor einem Missverständnis gewarnt. In diesem Vers werden Menschen, die keine geistliche Frucht bringen, mit Reben verglichen, die keine Früchte tragen. Solche nutzlosen Reben werden letztendlich verbrannt. Was mit gläubigen Menschen passiert, die keine Frucht bringen, wird hier jedoch nicht konkret gesagt. Zu behaupten, sie würden auch ins Feuer geworfen, also womöglich in die Hölle, halte ich für absolut falsch. Das wird hier in Vers 6 auch nicht gesagt. Nur die verdorrten Reben landen im Feuer. Gläubige Menschen, die keine geistliche Frucht bringen, müssen allerdings damit rechnen, vom Ort des Fruchtbringens weggebracht zu werden. Als Beispiel hatte ich in der letzten Sendung einen Pastor erwähnt, der seines Amtes enthoben wird und dann auf andere Art und Weise seine Brötchen verdienen muss. Also, noch einmal ganz deutlich. In dem vor uns liegenden Kapitel geht es nicht um das Errettet oder Nicht-Errettet-Sein, sondern um das Fruchtbringen. Paulus verwendet im ersten Korintherbrief eine sehr anschauliche Illustration für den Moment, wenn wir danach gefragt werden, welche geistlichen Früchte wir im Laufe unseres Lebens hervorgebracht haben. Paulus schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, so und jetzt werden einige der verwendeten Baumaterialien genannt, wenn jemand baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Soweit der Apostel Paulus. Das erwähnte Feuer wird Holz, Heu und Stroh verbrennen. Diese billigen Baumaterialien stehen hier für nutzlose Werke, die ein Mensch im Lauf seines Lebens vollbracht hat. Gold, Silber und Edelsteine dagegen lassen sich später aus der Asche herausholen. Dass die betreffende Person, deren Baumaterial hier im übertragenen Sinn geprüft wird, dass diese Person zu Jesus Christus gehört und Erlösung erfahren hat, das wird vorausgesetzt und keinesfalls in Frage gestellt. Denn weiter schreibt Paulus, wird aber jemand des Werkes verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Zurück zu unserem Bibeltext. Aus Johannes 15 lese ich die Verse 7 und 8. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Auf diese beiden Verse bin ich ebenfalls schon in der letzten Sendung näher eingegangen. Deshalb an dieser Stelle nur noch einmal der Hinweis, dass sowohl das Bleiben in Jesus wie auch das Gebet zur Ehre Gottes geschehen sollen. Mein Vater soll verherrlicht werden, sagt Jesus. Das schließt Gebete aus selbstsüchtigen Gründen auf jeden Fall aus. Weiter ab Vers 9. Jesus spricht, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Ich finde es bemerkenswert, dass Jesus seine Jünger zwar mehrfach darauf hinweist, dass die enge Gemeinschaft mit ihm der Verherrlichung Gottes dient, aber trotzdem bekommen sie von Jesus auch die Zusage, dass ihre Freude vollkommen sein wird. Das heißt doch, wer in enger Gemeinschaft mit Jesus lebt, tut dies nicht mit hängenden Schultern, sondern bekommt dadurch Freude geschenkt. Ich lese weiter ab Vers 12. Jesus sagt zu seinen Jüngern, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Auf den zuletzt gelesenen Vers bin ich schon vorhin eingegangen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Im Vers davor wird auch die Begründung dafür geliefert, warum Jesus zu Recht behaupten kann, unser Freund zu sein. Er hat am Kreuz sein Leben für uns gelassen, indem er dort die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Eine größere Liebe gibt es nicht, als für seine Freunde zu sterben. Weiter ab Vers 15. Jesus sagt, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Besonders wichtig ist mir hier die Aussage Jesu, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das schließt mit ein, dass Jesus Verantwortung für uns übernimmt. Ungefähr so, wie ich Verantwortung übernehmen muss, wenn ich Kinder in die Welt setze. In den Ohren der Jünger Jesu muss das geradewegs wie eine Zusage klingen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Darum habt keine Angst. In wenigen Stunden wird man mich zwar gefangen nehmen und ans Kreuz nageln, aber denkt daran, ich habe euch erwählt. Es kann nichts passieren, was meinem Willen zuwiderläuft. Ich habe euch, beziehungsweise dich erwählt, daran hat vor vielen Jahren wohl auch ein frisch bekehrter Christ gedacht, als er spät abends in sein Heimatdorf zurückkehrte und an einem einsam gelegenen Hühnerstall vorbeikam. Früher hatte er sich des Öfteren mal ein Huhn gestohlen und es am Sonntag verspeist. Aber diesmal betete er im Vorbeigehen, »Herr, dein Eigentum ist in Gefahr, und ich meine damit nicht die Hühner.« Nein, er meinte sich selbst und erinnerte Gott sozusagen daran, dass er doch bitteschön Verantwortung für ihn übernehmen sollte. Dass Jesus tatsächlich Verantwortung für seine Jünger übernimmt, kann man auch daran erkennen, dass er sie nun im letzten Abschnitt von Kapitel 15 ausdrücklich darauf vorbereitet, was in nächster Zeit auf sie zukommen wird. Während sich der Hass einiger Zeitgenossen bisher auf Jesus konzentriert hatte, werden nach seinem Tod auch die Jünger viel Feindseligkeit erleben. Weiter ab Vers 18. Jesus spricht, »Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.« Soweit die Verse 18 bis 21. Christen dürfen also nicht damit rechnen, von ungläubigen oder andersgläubigen Menschen besonders geliebt und geachtet zu werden. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir tun gut daran, uns darauf einzustellen. Kompromisse einzugehen, sich zum Beispiel nach außen hin anders zu geben, als es der eigene Glaube gebietet, ist auf jeden Fall keine gute Lösung. Weiter ab Vers 22. Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen, also den weltlich gesinnten Menschen, gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen, und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Grund. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 15. Indirekt enthalten sie eine Mahnung an alle Menschen, die Jesus auf irgendeine Weise kennengelernt haben, die also damals seine Predigten gehört und seine Wundertaten miterlebt haben. Das war ihre Chance, sich zu ihm zu bekennen und ihn als ihren Erlöser anzunehmen. Doch Jesus kennenlernen, das kann man auch heute noch. Durch Gottes Wort, die Bibel, und durch Menschen, die die Botschaft von Jesus verkündigen. Wenn jemand auf diese Weise die Einladung Jesu vernimmt, ihm nachzufolgen und Vergebung der Sünden zu bekommen, der sollte den Schritt wagen und Jesus in sein Leben aufnehmen. Wie immer lade ich Sie herzlich dazu ein, auch die nächste Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« einzuschalten. Dann geht es weiter mit Kapitel 16 aus dem Johannesevangelium. Auch dieses Kapitel ist ein Bestandteil der Abschiedsrede Jesu. Unter anderem geht es dort um das, was der Heilige Geist im Leben eines Menschen bewirken kann. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.